Moin moin, liebe Leute, zu einem kleinen Mini-Podcast. Ich bin der Sven.
Ich bin der Martin, seid gegrüßt.
Ja, wir haben das Ganze hier ein bisschen outgesourced. Das Was-haben-wir-zuletzt-gespielt-Format haben wir sonst ja immer am Ende von einem Podcast drangehängt. Und das war uns beiden so ein bisschen, nicht zu blöd per se, aber es war so ein bisschen Perlen vor die Säue, weil wir mochten diese Unterhaltung eigentlich ganz gerne. Und wir glauben auch, dass es Leute gab, die das wirklich interessiert hat, aber nach anderthalb Stunden Podcast ist es vielleicht ein bisschen viel verlangt. Und ja. So hat sich das immer so ein bisschen verloren irgendwie. Und jetzt haben wir es exklusiv als Minifolge.
Ja, abgesehen davon, dass es mal bei manchen Themen am Ende dranhängt und sich mancher Hörer vielleicht gedacht hätte, das hätte er gern gehört, die Meinung zu diesem oder jenem Spiel. Genau. Aber er wollte nichts über was auch immer gerade geredet wurde hören. Und dann passt das einfach nicht.
Richtig. Gut. Und wir versuchen das Ganze monatlich zu machen, weil das macht ja auch Sinn. In einem Monat hat man vielleicht mal das Spiel gewechselt, das einen gerade interessiert. Und so verbleiben wir dann. Wie viele Spiele wir jetzt ansprechen, ist theoretisch eigentlich davon abhängig, wie viele wir dann tatsächlich auch spielen. Aber lange werden die Folgen grundsätzlich nie. Das ist, so viel gibt das Thema nicht her.
Es geht ja auch immer darum, was hat uns irgendwie bewegt, im Positiven wie im Negativen. Worüber möchte man ein bisschen was loswerden?
Genau.
Ja.
Na, dann lass doch mal los.
Ja, also, was habe ich in letzter Zeit gespielt? Also, grundsätzlich habe ich mir Empire at War, das Star Wars Strategiespiel aus dem Jahr 2006, wieder mal näher angeschaut. Ich meine, ist ja schon ein bisschen älter mit, jetzt 15 Jahren, kam im Februar raus damals. Und was kann man davon noch viel erzählen? Überraschenderweise eine ganze Menge, weil die Mod-Szene in diesem Spiel unfassbar aktiv ist. Ich habe nachgesehen, in den Top 10 war das Spiel bei ModDB, wo das eben präsentiert wird, wo überhaupt sehr, sehr viele interessante Mods zu finden sind. Viermal vertreten mit vollkommen unterschiedlichen Mods. Unter anderem aber auch auf Platz 1 und 3, also wirklich top dabei. Also recht beeindruckend. Diese Mods machen aus dem Spiel eigentlich ein neues. Es gibt einen Remake-Mod, der das Spiel grafisch eigentlich ins Jahr 2020 katapultiert.
Und das sind große Worte, Moment. Was heißt 2020? Reshade oben drüber gelegt oder tatsächlich in eine Arbeit reingesteckt?
Ja, wirklich viel Arbeit. Neue Models, also wirklich komplett neu. Nicht nur ein paar neue Texturen drüber gelegt, sondern wirklich komplett neue Modelle für sämtliche Schiffe, Meerschiffe, Steuerung überarbeitet.
Also auch inhaltlich abgedatet, nicht einfach nur.
Ja, jede Menge inhaltlich, ja. Das ist eben der springende Punkt. Der Remake-Mod will eigentlich das Grundspiel, wie man es gespielt hat, auf einen neuen Stand bringen, hat aber vieles hinzugefügt. Also man kann mehr Einheiten bauen, es gibt ein zusätzliches Industriesystem, also dass man gewisse Waren bauen muss, dass man Ressourcen braucht für die Ernährung der Leute und was weiß ich was alles. Also ja, das Spiel an sich ist ja ein Strategiespiel auf drei Ebenen. Man erobert die Galaxis auf einer großen Karte, erobert dann den Weltraum über den Planeten, um dann Bodentruppen runterzuschicken, um dann den Boden zu erobern. Ja, das ist das Grundsätzliche. Verschiedene Mods machen alles Mögliche damit. Wie gesagt, der bekannteste ist, also der Platz 1 war der Remake-Mod, auf Platz 3 ist Thrawn's Revenge, der die Geschichte aus dem Legends-Universum von Star Wars, also das Zeug, das Disney abgeschafft hat, erzählt, im Jahr 8 nach der Schlacht von Yavin, also wo Thrawn's Revenge spielt, diese dreiteilige Buchserie von Timothy Zahn, der nebenbei jetzt wieder eine neue Buchserie geschrieben hat, die jetzt kanonisch ist, also anerkannt. Und,
das Wort kanonisch habe ich noch nie gehört.
Ja, wird aber so verwendet. Also wenn man auf der Wikipedia unterwegs ist, es gibt Canon und Legends.
Aha.
Und auf Jedipedia genauso Canon und Legend.
Jedipedia.
Ja, das so heißen
Wikipedia, Jedipedia.
Ja, aber wenn man Lust hat, das Ganze als andere Basis zu nehmen, gibt es da auch viele, viele, viele andere Mods. Also man kann im Star Trek-Universum spielen, man kann im Halo-Universum spielen, man kann im Warhammer 40.000-Universum spielen, man kann in der Alten Republik spielen bei Star Wars und was weiß ich was alles. Also das Spiel, habe ich nachgelesen, ist extrem einfach modbar, weil es Textfiles hat, die man gut auslesen kann für gewisse Dinge. Aber auch die anderen Formate sind gut bearbeitbar. Und ja, das hält die Mod-Szene am Leben und das Spiel auch extrem. Und viele der Mods sind super einfach anzuwenden. Auf Steam über den Workshop lädt man das einfach rein und ja, man muss halt in der Befehlszeile was dazufügen, aber da gibt es jedes Mal die Anleitung dazu. Und das Ding läuft dann. Also das ist großartig.
Das ist für mich das Verblüffendste, dass du wirklich ein Spiel von 2006 im Steam Workshop mit Mod-Anbindung drin hast, während Spiele in 2020 rauskamen und das haben sie nicht. Das ist echt wow.
Ja, keine Ahnung. Das scheint extrem aktiv weiterhin zu sein. Das letzte Update von Thrawn's Revenge war zum Beispiel, glaube Ende 2020. Also ich glaube im Dezember. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Oder kam der letzte Patch im Jänner noch? Also ja, ist ein Wahnsinn. Abgesehen davon gab es tatsächlich zum Grundspiel einen Patch vor kurzem, einen Stabilitätspatch.
Also vom Entwickler?
Hat mich auch sehr überrascht. Ja, anscheinend, zumindest auf Steam stand das. Ich war sehr überrascht, als das auf einmal in den Updates war vor kurzem. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Man kriegt das Spiel an sich, es gibt auch Grafikmods, die einfach das Grundspiel ein bisschen überarbeiten. Man kriegt für aktuell Normalpreis 16 Euro, also 15,70 glaube ich, ziemlich viel Spiel und das Spiel ist garantiert regelmäßig in irgendwelchen Sales oder so. Ja, das Grundspiel allein macht mir schon viel Spaß, aber wenn man sich wirklich reinfuchsen will und wenn sie es mehrere hundert Stunden da reinsetzen, mit einer komplexen strategischen Kampagne, mit vielfältigen Missionen, also ja, Missionen deswegen, weil die Karten alle anders sind. Die haben ja wirklich jeden Planeten überarbeitet. Die Hauptkampagne für Thrawn's Revenge sind 140 Planeten, die zu erobern sind. Das muss man auch einmal überschauen. Das ist ein bisschen irre. Aber ja, da kann man sich reinfuchsen, wie wahnsinnig. Die haben auch die KI komplett überarbeitet. Ja, jetzt ist einfach alles anders. Und das ist sehr beeindruckend. Gibt jetzt neben der schweren KI kann man auch noch die brutale KI einstellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, richten sich dann alle Gegner gegen dich. Sind 6 Parteien aktiv und ja, irgendwie so ist das oder primär gegen dich zumindest. Aber ja, wer ewig lang dieses Spiel spielt, der braucht das womöglich.
Möglich, ja, aber.
Aber hey, es ist einstellbar.
Wo auch immer etwas ist, was man einstellen kann, muss man so reinstellen. Das ist PC-Spieler Grundsatz, das muss so.
Was, es gibt einen Hardcore, extrem schweren Modus? Yes, yes, yes. Meine Ehre verlangt das.
Deswegen funktionieren so Sachen so gut wie bei Monkey Island 3 damals, wo du den 3D-Modus anschalten konntest im Menü, aber du konntest ihn nicht anklicken, aber er war da. PC-Spieler müssen diesen Haken setzen und es ging nicht. Das ist normal.
Ja, wie ein Menüpunkt, den man nicht anklicken kann. Das ist Trollen auf hohem Niveau im PC-Spiel.
Ja. Geht nur noch schlimmer. Eine Option, die man nicht ausschalten kann, weil der Haken dafür fehlt.
Das ist schlimmer, ja. Aber ich erinnere mich, welches Spiel, irgendein Spiel war das vor Jahren, das einen Ultra-Modus für die Grafik hatte, aber den haben sie eigentlich per Patch dann erst freigeschalten, weil keine Grafikkarte. So. Das klingt logisch. Ja,
Doom 3 war ganz schlimm, ne?
Es gibt noch keine Grafikkarten auf dem Markt, die das darstellen können, aber wir bauen es mal rein, ein bisschen teasen.
Die sind alle bekannt.
Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt die Kampagne durchgespielt, hat wieder viel Spaß gemacht. Die Galaxis ist endlich vom Abschaum der Rebellen befreit. Ein paar Planeten mussten dabei draufzahlen. Dumm gelaufen. Was haben sie dort auch Ionenkanonen gebaut? Das war mal zu dumm im Raumkampf, also habe ich es hochgejagt.
Da wohnt doch dann auch keiner mehr.
Ja, aber er war eh nur rot. Hm. Endo habe ich am Leben gelassen.
Hm. Das ist in Ordnung.
Ja. Warum habe ich genau Jar Jar Binks am Leben gelassen?
Das weiß ich nicht, aber das sagt viel über dich aus.
Das war beim Brettspiel damals der erste Planet, den ich hochgejagt habe. Na gut, dann das von meiner Seite einmal. Was hast du zuletzt gespielt? Was hat dich beschäftigt in dem Bereich?
Ich hab mich so ein bisschen durchgeguckt. Ich hatte irgendwie Lust auf Resident Evil oder Resident Evil-artige Spiele, hab alles Mögliche da auf den Rechner draufgepackt und hab dann beim Steam-Durchsuchen ein Spiel gefunden, das jetzt scheinbar auch gerade relativ gehypt ist, würde ich sagen, und zwar The Medium. Und hab den Trailer davon bei Steam gesehen und dachte, das hat mich sofort erinnert an Silent Hill, von der Stimmung her im Trailer. Und es hatte diese festsitzenden Kameras, wie bei Oldschool Resident Evil. Und das spontan sofort, oh, sehr geil, die zwei Welten, oh, abgefahren. Dann habe ich es gekauft und habe das mit Try zusammen angefangen, als Let's Play aufzunehmen.
Cool.
Und es ist sehr anders als das, was ich erwartet habe. Und ich weiß nicht, ob das jedem so geht, ob ich der Einzige bin, der irgendwie was eine völlig falsche Erwartungshaltung da dran hatte. Aber das ist eigentlich ein Point-and-Click-Adventure, dass du mit einem Gamepad spielst. Also die Funktionen sind dieselben. Klar, wie beim Point-and-Click-Adventure, du hast eine feste Kamera irgendwo, rennst durch den Screen durch. Nur machst du das eben direkt mit einem Joystick anstatt mit einer Maus. Und ich glaube, du kannst auch mit Maus und Tastatur spielen. Aber selbst da nicht Point-and-Click, sondern direkt. Und das ist einer der ganz großen Punkte, die bei dem Spiel nicht wirklich funktionieren. Die Steuerung ist unfassbar träge und lahm. Und das ist bei einem Adventure normal nicht weiter schlimm. So, dann hast du ein sehr seltsamer Auftakt. Du fängst im Prinzip mit diesem Trailer an, das ist dein Intro-Video, und dann geht's über in das eigentliche Spiel, wo du quasi von deinem Traum aufwachst. Das Intro ist ein Traum. Und wachst auf, bist in einer sehr seltsamen, ich spoiler jetzt die ersten 5 Minuten, weil das ist ja wurscht. Das ist ja quasi das Intro. Dein Ziehvater ist tot, du bist adoptiert worden. Dein Ziehvater ist gestorben, du bist, weiß nicht, so Mitte 20 oder sowas. Und du musst ihn fertig machen für die Beerdigung. Was sehr wirr ist, weil du oder dein Vater war Bestatter und du hast ihm immer geholfen und arbeitest mit. Ihr wohnt quasi über dem Bestattungsinstitut und so bist du jetzt dafür verantwortlich, ihn herzurichten, damit er für die Beerdigung fertig ist. Was ich nicht verstehe, weil es gibt noch einen anderen Mitarbeiter, warum sie das denn unbedingt machen muss. Sie will das nämlich nicht. Sei dahingestellt. Aber dann haut das Spiel den ersten großen Hammer raus, bei dem ich erstmal wirklich gaffend 5 Minuten sabbernd vom Bildschirm saß und dachte, was zum Teufel. Du musst sowas belangen, du musst eine Krawattennadel finden in diesem Haus. Und das ist die Art und Weise, wie du rausfindest, dass dein Charakter eine Superkraft hat. Denn du kannst durch Gegenstände durchsehen und Dinge sehen, die deinem eigenen Auge verborgen bleiben müssten. Und das tust du, indem du eine Krawattennadel findest. Also noch belangloser kannst du eine Superkraft nicht darstellen. Und dann ist das auch noch unkommentiert. Sie sagt dazu nichts. Ich konnte das immer schon als Kind. Das ist das Einzige, was dazu gesagt wird. Und du stehst da, hä? Okay. Und die Story von da an ist im Prinzip: Du hast einen Anruf bekommen, geh raus. Und das ist bis jetzt immer noch die Story. Und wir sind eine Stunde vor Schluss. Es ist dazwischen nichts mehr passiert, was der Story wirklich hilft. Du bekommst sehr seltsame Spielmechaniken dazu. Du hast zum Beispiel die Mechanik, und die wurde auch, glaube ich, in Trailern und Tests und so weiter oft angesprochen, dass der Bildschirm sich zweiteilt, so wie wir jetzt im Prinzip sind. Halt horizontal getrennt, vertikal, in der Mitte durch getrennt. Und du hast die normale Welt und die Geisterwelt, in der sich dein Hauptcharakter gleichzeitig bewegt. Es ist dasselbe Raum, nur halt in Silent Hill Mode völlig zerstört und abgefahren, Alien-Strukturen, bla bla bla, und normaler Welt. Und in der Geisterwelt sprichst du mit Geistern. Du bist nämlich dafür da, um Gestorbenen quasi so ein bisschen, ne, den Weg zu weisen. Du bist quasi der Fährmann. Und siehst deswegen immer wieder tote Menschen und muss ihre letzte Aufgabe quasi lösen, damit du sie, ne, entführen kannst, damit sie erlöst sind. Und das ist cool beim ersten und zweiten Mal, weil sie dann plötzlich mit jemandem redet und die Kameraperspektiven oft dieselben sind, und in der realen Welt ist da niemand, aber sie agiert mit irgendjemandem, und in der abgefahrenen Welt siehst du, ach so, nee, da steht jemand.
Das klingt auf jeden Fall schon spannend an sich.
Das ist cool gemacht, und für Videos und so weiter funktioniert das auch super. Aber in Gameplay-Elementen beschränkt sich es darauf, dass du in der bösen Welt zum Beispiel eine Tür offen hast und in der realen Welt nicht. Also gehst du in der bösen Welt durch, du kannst dich manchmal voneinander trennen, da kannst du in der bösen Welt dich bewegen, trennst dich, gehst in der bösen Welt hin, schaltest den Schalter um, Tür ist in der normalen Welt auf, gehst durch. Das ist Rätsel 1. Rätsel 2 ist Sicherungskasten. In der bösen Welt findest du Energie aus einem Blumentopf zum Beispiel, ziehst die Energie raus, machst du auf einen Pseudo-Psycho-Stromkasten, was auch immer das sein soll. Okay. Und damit ist das Rätsel in der normalen Welt gelöst. Das sind die zwei Arten von Rätsel, die du hast in diesem Spiel. Und die wiederholen sich konstant und teilweise im 5-Minuten-Rhythmus. Und dann hast du das Dümmste von allen, Stealth-Momente. Und da kommt die Steuerung nämlich. Warum man die Stealth-Momente da reingebracht hat, ist mir völlig schleierhaft. Zum einen, die KI von dem einen Monster, das es in diesem Spiel gibt und das sich verfolgt und das absolut lächerlich ist, außer die Synchro, die ist gut, die ist strunzhohl. Also wirklich strunzhohl. Die macht gar nichts. In der Geisterwelt siehst du ihn, dieses Vieh, und kannst dann so um Kisten rumschleichen, das Typische eben, was zum Kotzen ist, mit mieser Steuerung und fester Kamera, weil du nicht siehst, wo die Lücken sind, du siehst gar nicht, wo der dich sehen kann, aus einer Perspektive, so, du guckst von hinten auf ein Fußballfeld mit 1000 Fässern in der Mitte quasi, so musst du dir das vorstellen, und gehst da durch, wie willst du da noch irgendwas sehen nachher, aber Hauptsache cineastisch. Aber in der realen Welt kommt er auch mit rein, als Geistform, du siehst ihn gar nicht, er ist quasi unsichtbar, du siehst nur so ein leichtes Flimmern auf dem Bild. Und da ist er komplett strunzdoof. Da ist er völlig nutzlos. Du kriegst die Mechanik, dass du die Luft anhalten kannst, damit er dich nicht sieht. Und dann kannst du leise an ihm vorbei. Vergiss es. Völlig überflüssig. Der sieht dich nicht. Der kann dich nicht sehen. Ich bin so oft an ihm, quasi um ihn rumgerannt. Und dann einfach hin, quer. Die Spannung, ich meine, das Spiel soll ein Horrorspiel sein. Die Spannung ist so flöten. Da ist nichts vorhanden. Und dann die Synchro. Die ist Englisch. Und die ist grauenhaft. Zumindest von ihr. Dein Hauptcharakter ist ganz so schlecht, emotionslos und so gelangweilt von all dem, was passiert. Die reagiert gar nicht wirklich auf das, was passiert. Sie reagiert nicht darauf, dass sie ihren toten Vater beerdigen muss. Sie reagiert nicht darauf, dass sie ihn als Geist sieht und hinüberbringen muss. Sie reagiert nicht darauf, dass sie Kinder sieht, die gestorben sind, Schreie hört. Sie reagiert nicht auf dieses riesige Monster, das sie verfolgt. Jedenfalls nicht mehr als ein Satz, und dann geht's wieder auf Neutralen. Ich finde das fürchterlich. Dann hast du Rätsel da drin, die sind strunzdoof. Du bist auf einem großen Kaufhaus, Hotel, ich weiß nicht genau, was es sein soll. Es hat eine riesige Glaswand und es ist völlig veraltet und du kommst da nicht rein. Tür ist abgeschlossen. Ja. Was du aber siehst, ist, über der Tür ist so ein typisches Vordach, und über dem Vordach ist die Scheibe eingeschlagen. Und du denkst dir, oh, wie komme ich da rein? Dann dachte ich mir als Spieler, das Ding ist eine Glaswand. Wirf einen Stein, dann ist die Scheibe, die da oben kaputt ist, da unten auch kaputt und du gehst durch. Nee, was du machst, ist einen alten Schraubenzieher finden, die Tür nebendran benutzen, um die Tür zu knacken, reinzugehen, den Mülleimer rauszuziehen, auf den Mülleimer drauf zu klettern, um aufs Vordach zu kommen, um dann durch die Glaswand, durch das zerbrochene Glas reinzugehen. In das Gebäude, in das du gerade eben reingekommen bist mit aufgeknackter Tür. Anstatt einfach einen Stein zu nehmen und die Scheibe einzuwerfen und reinzugehen. Dieses Rätsel, das ist synonym für dieses Spiel. Das ist, what?
Wenn wenigstens betont würde, es darf kein Lärm gemacht werden oder irgend sowas. Aber wenn sie einen Mülleimer, scheinbar so einen Container eher bewegt, dann ist das garantiert nicht leise.
Nee, da ist niemand. Sie ist völlig alleine. Es ist so ein wirres und seltsames Spiel.
Es gibt keine Steine.
Ja, genau. Auf einem Parkplatz, geteerter Parkplatz. Der einzige Lichtblick in dem Spiel, meiner Meinung nach, ist, dass noch ein anderer Hauptcharakter später reinkommt. Viel später reinkommt, der innerhalb der ersten Cutscene sympathischer, besser geschrieben, besser vertont ist, und du willst sofort mit dem spielen und denkst dir, warum spiele ich mit der Tussi, wenn dieser Typ so gut ist und die Tussi so langweilig? Und dann wechselst du wieder zurück und denkst, nein. Und dann wechselst du wieder zurück und denkst, ja. Also ich weiß, ich habe keine Ahnung, das Spiel hat Monsterwertungen abgegriffen. Mhm. Also wirklich pervers gute Wertungen. 9,8, 9,5, 4,6 von 5. Nur solche Wertungen. Ich weiß nicht genau warum, weil es ist sehr unterdurchschnittlich in meiner Auffassung. Es ist ein Adventure, das nicht viel kann und technisch sehr schlecht ist. Es läuft miserabel auf dem PC und ich habe eine 2060 drin. Es läuft gerade mal mit 30 FPS maximal und bricht selbst da noch ein. Also bald diese Doppelscreen-Nummer kommt. Und es hat Bugs, es ist einfach, ich weiß nicht. Ich bin nicht begeistert, ich verstehe diesen Hype gerade nicht drum.
Ja, wobei man sagen muss, Metacritic sagt, es ist sehr durchwachsen, was das anbelangt.
Na, immerhin, wenigstens das. Weil also das, was ich bei Steam gesehen habe, nee.
Nein, 76 Metascore und 7,4 User ist jetzt nicht so beeindruckend. Ja. Aber es gibt wirklich viele, die es richtig, richtig hochhypen, das stimmt.
Also was oft gesagt wurde, ist, dass die Story sehr viel Fahrt aufnimmt, wenn das Spiel so langsam läuft. Aber ich weiß, wie lange das Spiel dauert und ich weiß, wo ich bin. Mhm. Ich bin eine Stunde vorm Ende. Ja, die Story hat angezogen, aber nicht in einem Maß, dass es rechtfertigt, dass die letzten 5 Stunden langweilig waren. Und das ist ein Fakt, den viele Entwickler irgendwie komisch machen. Warum machst du ein Spiel, bei dem die erste Stunde, 1,5 Stunden, 2 Stunden langweilig sind? Bei Steam hast du ein Refund-Recht für 2 Stunden Spielzeit. Wenn dein Spiel in der ersten Stunde dich nicht kickt, dann refundet das doch jeder. Das muss das muss ihn doch von Anfang an, muss dich das doch catchen, sonst ist das doch Quatsch.
In so einem Spiel zumindest neugierig machen.
Ja.
Irgendeinen Story-Hook, irgendetwas, das Lust auf mehr macht einfach. Genau. Aber das Thema Stealth-Elemente ist sowieso ein ganz eigenes, vor allem mit mir im Zusammenhang.
Ich hasse es. Vor allen Dingen in Spielen, wo es nicht reingehört.
Ich denke nur gerade an den 2. Witcher-Teil. Mein Stealth war, ich zitiere grob die Leute, haben wir dir nicht gesagt, du sollst niemanden umbringen?
Hey, Stealth geht nur in Stealth-Spielen. Splinter Cell ist ein gutes Spiel. Metal Gear Solid sind gute Spiele. Die sind dafür gemacht, dass es Stealth-Spiele sind. Das funktioniert.
Kommandos.
Ja, Kommandos oder Desperados oder weiß der Geier was. Aber nicht ein Adventure-Spiel, das dann auch noch Stealth-Elemente mit drin hat. Das ist einfach Code und überflüssig. Hat kein Schwein gebraucht. Hast du 2-mal im ganzen Spiel.
Verdammt, ich habe sogar bei Ocarina of Time bei Stealth-Elementen mir gedacht, was soll denn das jetzt?
Das Schloss. Oh.
Ja, ja, das ganz zu Beginn. So unnötig.
Ja, es ist wirklich dumm. Keine Ahnung, warum Entwickler das machen. Naja, aber was soll ich sagen? Ne? Ich verstehe es nicht. Ich will keinen davon abhalten, dass er es selber spielt und sich ein Bild draus macht. Vielleicht gefällt es einem, ja. Das sind nur meine Eindrücke, wie ich das Spiel bisher fand und wahrscheinlich auch für den Rest, weil die eine Stunde wird es jetzt nicht mehr rausreißen. Ich habe es nicht verstanden. Ich hätte, wie gesagt, Erwartungshaltung. Ich habe auf einen Silent Hill gehofft.
Ja, sowas ist ein Riesenproblem. Nein. Vielleicht könntest du es mehr genießen, wenn es anders gewesen wäre, aber so ist es jetzt und das lässt sich nicht mehr so leicht ändern.
So ist es. Ja. Was soll's. Ja. Aber das war unsere kleine Minifolge. Was war in diesem Monat, im Februar 2022, wo sind wir?
2021.
Genau, wir sind in diesem einen beschissenen Jahr nach dem anderen beschissenen Jahr. Was soll's. Im Februar. Im Februar gespielt haben. Nächsten Monat sehen wir uns hoffentlich wieder mit so einer kleinen Folge hier und haben andere Spiele. Und dazwischen kommen natürlich andere Podcasts. Unsere normalen Podcasts laufen weiter. Ob wir noch andere Formate haben und finden und wollen, keine Ahnung. Das liegt auch mit an euch. Falls ihr eine coole Idee habt für ein Format, irgendeinen Spielwunsch oder was auch immer, ein Formatwunsch, eine Idee, dann schreibt sie gerne an unsere E-Mail-Adressen sven@hobbykeller.net oder martin@hobbykeller.net. Schreibt uns auch gerne über Twitter @schnubbirunkel und @erkandor. Und entweder auf YouTube hier in den Kommentare oder auf hobbykeller.net in den Kommentarbereich, wo auch immer. Bei Twitter sind wir auch noch mit HobbykellerCast. Also wir sind überall vertreten, man kann uns überall erreichen. Und noch eine kleine Sache in eigener Regie, falls ihr da draußen Bock hättet und ein bisschen was drauf habt, was Grafikdesign angeht. Ihr seht, wir sind hier auf dem Bare Minimum, sagt der Ami, was die Grafikbau angeht. Ich hab keine Ahnung von so einem Mist, ich kann das einfach nicht gut. Und wir würden uns tierisch freuen, wenn irgendjemand entgeltlich natürlich irgendwas machen könnte im Sinne von neue Banner, vielleicht ein Intro-Screen für diese Folgen hier, damit wir was Eigenes haben, statt dasselbe zu reusen, was wir sowieso schon benutzen. Generell neue Intro-Screens, irgendwas. So ein ganzes Paket zum Beispiel. Falls jemand Bock, Interesse daran hat, auch gerne in die benannten Quellen reinschreiben. Es wäre super toll.
Ja, genau. In irgendeiner Form. Ja, mir macht es auf jeden Fall Freude, dass wir zurück sind. Und ich freue mich auf weitere Folgen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Genau. Tschüsschen.
Ciao.